aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Martin, schön, dass du wieder dabei.
Ja, schön da zu sein, quasi direkt von der Ferien zu dir. Ist doch wunderbar.
Hey, was gibt es Besseres? Nichts Besseres als nach der Ferien müssen mit mir Podcast aufnehmen. Da habe ich dir noch, gut, zwar nicht ganz, auch nicht selber ausgewählt, aber auch unserem Gast geschuldet, sehr früh in Aufnahmezeit am Morgen gegeben. Wir sind für uns, glaube so früh am Morgen, um 7:30 haben wir noch nie eine Podcast-Aufnahme gemacht.
Wir sind auch schon früh gewesen. Ich kann es nicht sagen, wie früh, aber ja, doch, 7:30 am Morgen. Ich bin doch schon recht fit, aber auch gut geschlafen die Nacht. Und du?
Hey, auch. Durchaus ist okay gewesen.
Nachtruhe ist ja tut gut. Er, der heute bei uns Besuch ist, macht damals jetzt mit in der Nacht Sport. Von dem her, ich bin eigentlich froh, dass ich dann damals einfach schlafe.
Genau. Wir haben heute, falls ich jetzt überfragt, was um alles in der Welt ist das für eine komische Ankündigung von einem Gast. Wir haben den Robin Gemperle zu Gast. Er ist 29, kommt aus Aarau und ist Profi im Ultracycling. Und ich bin ehrlich, Ultracycling ist etwas, wo ich zwar gewusst, dass es das gibt und ich weiß, dass es eine absolut verrückte Sportart ist, wo also sehr interessant ist, aber ich habe es wie nie ein bisschen näher verfolgt. Und dann habe ich jetzt mich erst mit dem Interview, jetzt mit der Vorbereitung auf dem Interview, ein bisschen enger mit dem auseinandergesetzt und dann eben realisiert, dass das der Robin, wenn er da seine Rennen macht, mehrere Tage unterwegs ist, relativ wenig schläft, mitten in der Nacht einmal unterwegs ist und fährt, eben nicht wie mehr am Schlafen ist, sondern eben auch mal Velo fährt. Und ja, es freut mich sehr, dass er sich Zeit nimmt und uns eine Banause bezüglich Ultracycling ein bisschen eine Einführung gibt in seine Sportart, was da alles dazugehört, was man da alles macht. Und es freut mich sehr, dass er bei uns Gast ist. Darum herzlich willkommen, Robin.
Ja, danke für die Einladung, sehr cool.
Hey, schau jetzt, ich habe mir relativ lange überlegt, wie ich das Intro oder so das Interview starte. Und weil du machst aus meiner Sicht irgendwie völlig verrückte Rennen mit Distanzen, die für mich absolut unvorstellbar sind und dann auch irgendwie auf Strecken, die nicht vorgegeben sind und was weiß ich was für crazy Zeug. Und ich würde mega gerne mit dir über all das reden, aber ich habe das Gefühl, dass wir da zum unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen, vielleicht wie am einfachsten einfach ganz vorne anfangen. Und zwar, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, hast du eigentlich ganz früher mal mit Mountainbike angefangen und bist dort eigentlich auch ziemlich erfolgreich gewesen, oder?
Hey, voll, ja, das stimmt. Also ich habe mit Mountainbiken angefangen, ziemlich erfolgreich. Ja, ich bin einfach Nachwuchssportler gsi, wo irgendwie so ein bisschen auf dem Weg gewesen wäre, dann vielleicht mal weiterzukommen, irgendwie wirklich eine Profikarriere angestrebt haben. Aber ich habe dann auch irgendwie relativ bald mal aufgehört eigentlich mit Mountainbiken. Aber ja, ich bin, wie man das halt so ist, irgendwie U17, U19, sicher nationale Spitze gsi, bin jetzt sogar mal bei Scott's Ram gsi, das ist das Team von Nino Schurter, Thomas Frischknecht, so ein die Leute. Von dem her, ja, also talentierter Nachwuchssportler, so kann man es glaube ich schon bezeichnen.
Du hast vorhin selber gesagt, du hast deine Karriere im Mountainbike dann relativ früh beendet. Kannst du vielleicht schnell sagen, was ist dort? Weil es klingt ja jetzt für mich von außen, das ist ja mega vielversprechend, wenn du dort irgendwie, sagen wir, nationale Spitze Nachwuchs, ein super Team.
Mhm. Ich glaube, ich bin dann gleich bei den Junior ist so ein bisschen stocken gekommen, also irgendwie einfach nicht ganz die Leistungen angebracht, wo wirklich nötig gewesen wären, um so ja noch mal ein, zwei Schritte weiterkommen. Und dann ist es aber auch sehr schnell so eine Motivationsfrage, glaube ich, gewesen, oder mehr auch irgendwie mit, was, wie alt ist man dort, so 19 oder so, habe ich gefunden, hey, ja, studieren würde ich schon noch gerne und gibt halt mega viele andere Themen in diesem Alter, wo auch noch spannend findest. Du hast immer irgendwie das Gefühl, verpasst du etwas. Und entsprechend habe ich mich eigentlich wegen dem dann dagegen entschieden. Ich habe dann auch gemerkt, hey, ja, wenn einem jemand fragt, so, was sind deine Ziele im Leben, dann sagt man zwar irgendwie, ja, ich will, keine Ahnung, wie das halt so junge Sportler sagen, oder irgendwie, ja, ich will mal Olympische Spiele, oder ich will irgendwie Profi werden, oder ich will Weltmeister werden, oder weiß ich noch was. Habe dann aber gemerkt, dass ich das einfach so ein bisschen sage, weil ich das irgendwie halt mal gelernt habe, dass man das so sagt. Und entsprechend gemerkt, hey, das ist nicht so ein ehrlicher Antrieb, den ich da habe.
Ist das ein Entscheid, wo du nachher irgendwann mal bereut hast, dass du gesagt hast, ich verfolge das nicht mehr weiter? Oder ist das, wie bist du auch froh, dass du das so früh schon hast können, wie entscheiden, dass du das nicht mehr wirst weiterverfolgen?
Ich glaube, es ist einigermaßen komplex. Also es hat nie einen Moment gegeben, wo ich so gefunden habe, ich habe irgendwie mega viel verpasst oder was ich nicht mehr. Also ich glaube, es ist sicher so gewesen, dass jetzt im Nachhinein die Gründe, warum ich dort aufgehört habe, die sind nicht alle ganz legitim gewesen, weil verpassen tut man ja nicht so viel. Und nachher aber ist es gleich so gewesen, also ich glaube, weißt, ich wäre wahrscheinlich nie Weltmeister geworden oder weiß ich nicht mehr, ich wäre vielleicht ein Top-10-Fahrer geworden im Weltcup oder irgend so etwas, das wäre vielleicht Ding gelegen. Entsprechend, ich habe jetzt da nicht die grosse Weltkarriere verpasst und ganz besonders jetzt eigentlich, wo ich so ein bisschen, einen Weg gefunden habe, wo ich tatsächlich selber ziemlich cool finde, muss ich umso mehr eigentlich sagen, hey, nein, das ist schon in Ordnung gewesen, so. Plus ich habe ein Studium im Sack, wo ich auch sehr viel spannende Sachen mitbekommen habe. Also ich habe noch Richtung studiert an der ETH. Und so gesehen ist das schon in Ordnung, komplett.
Hast du ihn relativ gleich gespürt, dass irgendwie am Velo gleich irgendwie treu bleiben und dort weiterhin etwas machen, wo über Sonntagsausfährtli ausgeht? Oder wie ist denn das dann gelaufen?
Das ist sogar tatsächlich am Anfang ein Problem gewesen. Also ich weiß nicht, das ist auch noch eine andere spezielle Disziplin. Ich habe dann nach diesem Mountainbike-Rennen bin ich so Fixed-Gear-Rennen gefahren. Das war mal so ganz kurz, 2-3 Jahre lang, ist das ein riesen Trend gewesen. Und das war echt cool gewesen. Ich habe dort einfach mitgemacht, durchaus ambitioniert mitgemacht. Das ist sogar auf der ganzen Welt eigentlich. Oder Europa und ein bisschen Amerika ist das gewesen. Und habe dann auch am Anfang von meinem Studium durchaus noch auch sinnvoll ambitioniert trainiert. Und habe dann echt bald mal müssen merken, hey, gerade so in den ersten 1-2 Jahren von meinem Architekturstudium liegt das dann nicht so ganz drin. Habe dann auch 1-2 Mal eins auf die Schnarre bekommen wegen dem. Und entsprechend, also ich habe schon weiterhin irgendwie Bock auf Velofahren und habe gemerkt, das ist irgendwie nice, das gehört schon zu mir. Jetzt besonders auf die Art, wenn ich es dort dann gemacht habe. Und das so gesehen eigentlich nie komplett verloren. Aber es hat schon so Dynamiken dann gegeben, dass es mal mehr oder mal weniger gewesen ist. Eigentlich.
Du musst allen, was wie mir geht, die keine Ahnung haben, was Fixed Gear ist, noch kurz sagen, was macht man dort?
Well, das sind eigentlich Bahnvelos. Also sprich, du hast wie einen Gang, keine Bremse, starrer Gang. Du tust eigentlich mit der Kurbel bremsen, indem du das wirklich so blockierst. Und man hat wie die Velos von der Bahn genommen und sie eigentlich einfach auf einen recht technischen Strassenrundkurs gestellt, also so Kilometer Rundkurs. Und es sind hure dynamische, aggressive, durchaus auch gefährliche so Strassenkriterien geworden, wo, wie gesagt, einfach mal so ganz kurz, irgendwie 2017, 2018, mal so ein bisschen als der neue heisse Scheiß gegolten haben. Und dann aber auch irgendwie einfach plötzlich wieder verschwunden sind. So.
Du hast gesagt, du hast am Anfang noch ein bisschen, recht ambitioniert weiter trainiert. Jetzt stelle ich mir aber vor, das, was du jetzt machst, muss man ja doch auch ordentlich viel trainieren. Also so ruhig ist es dann gleich nicht weitergegangen.
Ja, voll. Also nein, jetzt. Also das ist schon die Phase im Leben, auch wenn ich es jetzt mit Cross-Country vergleiche, das ist schon die Phase in meinem Leben bis jetzt, wo ich mit Abstand am professionellsten Sport betreibe, ganz klar. Also ich bin jetzt Ultracycling-Profi, in dem Sinn. Das ist nicht so etwas Übliches, aber verglichen auch mit dieser Zeit bis Scott's Ram oder so, das ist professioneller, genau. Aber es hat dann gleich, ich sage jetzt, zwischen dem Fixed-Gear-Ding bis jetzt da hin, hat es gleich noch mal 3-4 Jahre gegeben, wo es dann so ein bisschen BS gegeben hat, wo nicht ganz so intensiv Velo gefahren worden ist von meiner Seite her. Oder einfach mit sehr viel Freude, aber ohne konkretes Ziel Velo gefahren worden ist.
Wie bist du denn bei dem Ultracycling gelandet? Also vielleicht müssen wir es zuerst so machen, vielleicht musst du zuerst erklären, was das Ultracycling ganz genau ist, für die, die jetzt einfach nur sich einfach wahrscheinlich mit Ultra vorstellen können, okay, es ist irgendetwas Verrücktes, aber nicht viel mehr. Dass du vielleicht das kurz erklärst und wie du dann dort reinkommen bist. Weil ich stelle mir vor, dass du jetzt von dem, was du vorher gemacht hast, du hast es beschrieben, intensive, kurze Rennen, das ist eigentlich für mich gefühlt das Gegenteil von dem, was du jetzt machst.
Das ist tatsächlich durchaus fast das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Also das ist schon sehr, sehr eine komische Entwicklung. Tatsächlich auch trainingstechnisch sehr, sehr herausfordernde Entwicklung. Aber vielleicht zum Erklären, was Ultracycling ist. Also was man inzwischen ein bisschen besser kennt, sind so die Ultraläufe, die Ultra-Trail-Läufe. Das sind meistens irgendwie, ja, was, ich glaube, dort ist es ein bisschen genauer definiert. Ich sage, das fängt so an, alles, was eigentlich länger ist als ein Marathon. Bekannt in der Schweiz ist so, keine Ahnung, 100 Kilometer von Biel und dann säckelt man halt einmal ein Zeitchen. Ultracycling ist eigentlich relativ ähnlich, nur dass die Distanzen tendenziell logischerweise noch länger sind, einfach wenn man vom Velo ist, dass aber auch die Fahrzeiten länger sind. Also das sind eigentlich Rennen, jetzt in meinem Fall würde ich sagen, interessant ist für mich alles zwischen ja, 700 bis 5000 Kilometer. Und was vielleicht noch speziell ist bei mir, es gibt Supported Ultracycling und es gibt Unsupported Ultracycling. Was ich mache, ist immer Unsupported, sprich ich habe nicht irgendwie ein Team oder irgendwie weiß auch nicht, irgendwelche Strukturen um mich herum, die mich an diesen Rennen begleiten, sondern alles, was ich mache, ist eigentlich komplett von mir selber aus gesteuert. Also es ist immer so ein bisschen durchaus hat es auch noch so ein bisschen einen Abenteuraspekt. Und ich sage immer so, ich bin so etwas zwischen einem, ja, es sind so ein bisschen grusige Wörter, aber so etwas zwischen einem Extrem und Leistungssportler.
Ich würde sagen, es klingt für mich irgendwie völlig, völlig verrückt und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Was ist es bei dir gewesen, wo dich quasi stimmt. Wie so weißt, am Anfang dazu gebracht hat, ich will das mal ausprobieren?
Stimmt, das ist ja noch die Frage. Voll, das ist ja sicher nicht jetzt das, was man irgendwie, weiß auch nicht, wo jetzt jeder irgendwie am Montag beim Mittag draufkommt, da könnt ihr eigentlich am Wochenende noch machen oder so. Ich glaube, bei uns war es so gewesen, wir haben auch in dieser fixen Zeit eben immer trotzdem sehr gerne so sehr lange Ausfahrten gemacht, auch durchaus so ein bisschen Sachen, die ja dort sehr speziell gewesen sind, also irgendwie mit dem Fixi in 24 Stunden von Aarau auf Paris fahren oder so. Oder in 48 Stunden auf Barcelona. Und ich habe dort so gemerkt, hey, ich kann das eigentlich noch gut. Das ist eigentlich recht easy für mich. Ich habe wirklich keine Mühe damit, dass man einfach lang wach ist und dass man irgendwie ein bisschen dreckig und ja, einfach sportlich aktiv ist über mehrere Tage. Und bin da auch nicht so müde geworden und habe dann eigentlich ja, die Leute, die das mit mir zusammen gemacht haben, haben sich dann auch mal so ein bisschen genervt und gefunden, pff, ja, wäre jetzt mal noch nice, wenn du auch mal so ein bisschen richtig leiden würdest. Und haben mich dann wie so in die Rennen rein motiviert eigentlich. Und ich habe mich dann irgendwann für das Transcontinental angemeldet. Das war für mich dort so ein bisschen synonym für die Rennen. Also ich habe gar nicht so gewusst, dass die Szene viel, viel grösser ist. Und habe mich dann einfach für das Rennen angemeldet, wenn wir das irgendwie verfolgt haben. Und erst dann im Nachhinein gemerkt, ah, das ist eigentlich so ein bisschen der Heilige Gral sogar in der Szene.
Was ist das Transcontinental-Rennen und wie ist dir das dort in deinem ersten Versuch ergangen? Weil ich stelle mir vor, das ist auch etwas, das kein schwierig ist zum Vorbereiten, weil du hast eigentlich absolut keinen Plan, was dich dort erwartet. Also wie bereitet man sich denn auf so etwas vor? Oder? Also vielleicht kannst du dort so ein bisschen beschreiben, was dort so deine Erfahrungen gewesen sind von deiner Premiere.
Voll. Also ja, so ein Transcontinental vorbereiten ist wirklich nicht ganz, ganz einfach, vielleicht zum Erklären, was es ist. Eigentlich ist es einfach ein Rennen, das geht jedes Jahr von irgendeiner Stadt in Westeuropa in irgendeine Stadt in Osteuropa. Und zwar wirklich durch ganz Europa durch. Was jetzt noch speziell ist, es gibt eigentlich nur so ein paar Pünktchen, wo man anfahren muss. Und die ganze Route sonst plant man eigentlich im Vorhinein selber. Das führt dazu, dass es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwie das Ziel zu erreichen und die Checkpoints anzusteuern. Aber alles in allem hat man meistens so irgendwie zwischen 4 und 4.500 Kilometer und etwa 40 bis 50.000 Höhenmeter, die man macht. Und ist dann meistens eigentlich so unter 10 Tagen fertig. Jetzt ums Vorbereiten ist es aber so, dass gerade wenn du das erste Mal fährst, glaube ich, ist es wirklich schon ein Erfolg, wenn irgendwie mit so ein bisschen einem Restmass an Selbstvertrauen an die Startlinie kommst. Weil es gibt natürlich so viele Fragen, die gerade durch das Rennformat freie Routenwahl beantworten musst, dass das auch für mich eigentlich das erste Mal eine Fahrt völlig ins Ungewisse war. Ich bin dann glücklicherweise noch einigermaßen naiv, trotzdem das Ganze nennen. Also irgendwie habe ich schon gemerkt, da eigentlich bin ich okay fit. Also habe das dort logischerweise noch nicht professionell gemacht, aber von dem mal, das ist eigentlich in Ordnung, so ein physisch. Habe schon damals eigentlich so sehr eine reduzierte Strategie gehabt, was Gepäck und so anbelangt. Sprich, du hast ja alles dabei, also du nimmst einen Schlafsack mit, du nimmst Kleider mit, du nimmst Essen mit und so Sachen. Du kannst natürlich schon in Läden wieder einkaufen, aber ich habe dort eigentlich schon recht früh sehr wenig unnötige Sachen mitgeschleigt, was jetzt inzwischen auch fast so ein bisschen mein Trademark geworden ist. Ja, ich würde sagen, obwohl ich dann durchaus sehr viel Lehrgeld bezahlt habe, weil ich ja doch sehr schnell eigentlich gestartet bin und gefunden habe, hey, jetzt schaue ich mal, was in dieser Szene so abgeht und gebe einfach mal Vollgas am Anfang. Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, recht easy eigentlich gegangen. Voll.
Du fährst ein Rennen von einer Stadt in eine andere Stadt und anders als bei sonst einem Velorennen ist da nichts abgesperrt oder irgendetwas, nehme ich an, sondern du bewegst dich ganz normal als Verkehrsteilnehmer. Wird das, ja, bist du voll fokussiert auf dein Rennen, aber gleichzeitig hat da Last wegen weiss ich was. Wie schwierig ist das?
Hey, das ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist einfach spezifisch die Sportart, oder? Du weißt halt, dass das irgendwie, weiß auch nicht, im Balkan kann es halt Strassen geben, die einfach gefährlich sind, wo einfach halt irgendwelche 40-Tonner an dir vorbeirollen. Und entsprechend, ja, ist das wie etwas, wo dich auch einfach daran gewöhnst, wo dich darauf einstellst. Du fährst dafür ja nicht ganz die Tempi, die dann vielleicht irgendwie an einer Strasse gefahren werden, sondern ja, hast einfach den Aspekt, den du irgendwie musst berücksichtigen, genauso wie du auch musst berücksichtigen, dass es vielleicht Orte gibt, wo du mal 200 Kilometer nichts Neues zu essen findest, zum Beispiel. Und dort kann man sich einerseits auf so Sachen konkret vorbereiten, andererseits auch einfach recht gut mental darauf einstellen.
Jetzt ist das mit der Routenwahl, das ist für mich etwas, was noch unvorstellbar ist, weil ich bin auch äußerst schlecht mit meinem Orientierungssinn, also ich wäre schon verloren überall. Aber jetzt stell dir vor, wenn du das so lange Strecken musst vorbereiten und planen, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist wahrscheinlich ein recht entscheidender Faktor für den Ausgang von deinem Rennen. Also weißt du, auf was schaust du dort? Schaust du dort, geht man nicht wirklich einfach so dran, hey, kürzestmöglichen Weg? Oder schaut man, nein, schau, ich muss irgendwie möglichst gut ausgebaute Strassen haben, damit ich irgendwie auch ein bestimmtes Tempo habe, gewisse Sicherheit habe, dass ich nicht irgendwo stecken bleibe? Oder was sind so deine Herangehensweisen, wie du deine Strecke definierst?
Also man kann eigentlich sagen, dass so die Top-Fahrer und Fahrerinnen, die vorne dabei sind, die haben zwar alle oft so unterschiedliche Routen, also auch unterschiedliche Herangehensweisen. Es ist aber so, dass meistens dann schon so, ja, eben die gut sind, die sind auch gut im Routenplanen. Die wissen, was funktionieren könnte, haben irgendwie die Erfahrungen schon gemacht und die kennen ihre Stärken. Entsprechend haben sie dann jeweils ihre spezifische Herangehensweise, wo sie wirklich schnell vorwärts bringt. Jetzt, in meinem Fall ist es so, ich tue eigentlich recht gern auch noch so ein bisschen gewisse Offroad-Passagen einbauen. Also jetzt gerade, ich denke, wir reden primär über das Transcontinental, sind ja nicht alle Rennen so freie Routenwahl, aber jetzt in dem Fall ist es so, ist ein Strassenrennen, wo aber sehr fest so eine Tendenz hat, ab und zu mal auf Gravelstrassen abzubiegen. Einfach rein aufgrund dessen, dass halt ja an speziellen Ort bist, wo das nötig ist und Sinn macht. Jetzt ich nehme das sehr gern, tue auch mein ganzes Velo, mein Setup dann entsprechend zu meinen Routen auch aufbauen und planen. Sprich, also ein bisschen, ja, jetzt nicht ein rein rassiges Rennvelo, sondern eher ein Gravelbike, wo so ein bisschen Richtung Rennvelo geht. Und nehmen dann eigentlich gerne so ein bisschen technisch schwierige Abkürzungen, während es andere Fahrer und Fahrerinnen gibt, wo dann halt eher mal die flache Asphaltstrasse um den Berg umnehmen, entsprechend dann halt lieber mal, keine Ahnung, 50 Kilometer mehr machen und so eigentlich dann vielleicht Höhenmeter sparen und technische Risiken wie soll ich sagen, ausschliessen. Also das ist sehr individuell, genau, in meinem Fall, aber durchaus gerne auch aggressiv.
Was hast du denn ein Navi dabei, wo du dann in deine Route im Vorhinein einprogrammierst? Oder studierst Karten und lernst die auswendig? Oder wie machst du das?
Nein, 4000 Kilometer Route auswendig lernen, ich glaube, dann hat die auch nicht mit dem Mist angefangen. Nein, du hast tatsächlich 2-3 Geräte dabei. Also ich glaube, was durchaus auch noch eine Frage ist, ist dann, wie verfolgt man das Ganze? Also du hast ein Navi dabei, eigentlich ein Garmin, wie man im Auto auch hat. Das kann dich navigieren, ganz normal, wie im Auto auch. Dort lässt du die Route drauf. Es gibt so Planungstools, wo man dann auch miteinander vergleicht. Das sind ja unterschiedliche Algorithmen, wo die Routen planen. Die tut man dann so ein bisschen übereinander legen, entscheidet sich irgendwie für eine Route, lässt das aufs Navi. Tut man das meistens so ein bisschen Stückchen aufteilen, weil tatsächlich 4000 Kilometer kann so ein Velo-Computer nicht rechnen. Das heisst, du musst so 500 Kilometer Schnitz machen. Und einerseits hast du eben das Navi dabei, andererseits hast du aber auch noch so einen Tracker dabei, wo dann regelmäßig eigentlich ein GPS-Signal absendet, nach Hause eigentlich, oder? Und so sieht man dann auch die Route, die du wählst, auf einer Karte wieder. Also jetzt am Transcontinental sind etwa 300 bis 400 Startende. Und dann kann man das eigentlich auch gut verfolgen von außen. Das sind so Dot Watchers. Das ist jetzt scheinbar ein ziemlich Suchtpotenzial. Und so kann man halt auch von außen wirklich die Routen vergleichen und sehen, was so die einzelnen Strategien sind.
Und schnell mitfahren rüber. Also wenn die wissen, wo du unterwegs bist, dass die irgendwie abfangen oder versuchen, ein Stück mitfahren oder was
noch? Voll, das passiert durchaus. Also gerade jetzt am Transcontinental in Westeuropa passiert das recht regelmäßig. Oft ist es auch so irgendwie, keine Ahnung, Belgien am Morgen um 3 eine Familie mit 3 Kleinkindern am Strassenrand oder so. Also irgendwie recht witzig. Es gibt wirklich viele Leute, die das verfolgen. Also, wenn man das nicht kennt, ist es vielleicht total weird, aber so kombiniert mit Social Media von diesen Leuten, die fahren, ist das recht interessant und spannend. Und entsprechend, ja, du hast wirklich Leute, die dich auch abfangen, quasi. Und das ist in vielen Fällen ist das sehr angenehm, eigentlich. Es gibt aber auch Situationen, wo es sehr mühsam ist. Zum Beispiel letztes Jahr am Transcontinental war das Ziel in Istanbul gewesen, und dann ist wirklich irgendwie 100 Kilometer vom Ziel gefunden, er kann jetzt mit mir ins Ziel fahren. Und so nach 4500 Kilometern hast du irgendwie nicht mehr so Energie, um da gross Smalltalk zu machen. Und irgendwie, das sind ja dann durchaus auch so ein bisschen Fan Vibes, also es ist nicht irgendwie übertrieben, aber irgendwie, die finden ja cool, was du gemacht hast und sind dann so ein bisschen, wollen alles wissen, was jetzt die letzten 8 Tage abgegangen ist und so. Und dort habe ich wirklich irgendwann sagen, hey, look, das ist voll nice, dass jetzt du da quasi 100 Kilometer Zeug rauskesselst, aber ey, ich vertrage dich nicht, so, es ist so mühsam. Ja, ich glaube, der ist dann nicht mehr so Fan von mir nachher, aber das ist schon in Ordnung. Es ist auch noch ein Aspekt, der nie spielt, das Thema unsupported oder an diesen Rennen. Du solltest ja alles allein machen, du darfst nicht irgendwie Windschatten haben, du darfst nicht gross Hilfe haben. Du musst auch ein bisschen schauen, dass es nicht irgendwie über Tage irgendeine Traube von Leuten um dich herum hast. Das wäre nicht ganz so im Sinn von diesen Rennen.
Du hast vorhin gerade gesagt, Begegnung am Morgen um 3, das heisst, ja, du bist rund um die Tour unterwegs, also das Rennen geht mehrere Tage, da stellt man sich jetzt einfach mal vor, okay, je weniger dass ich schlafe, je schneller komme ich vorwärts, aber gleichzeitig stellt man ja das auch noch gefährlich vor und auch das Energielevel, wie handelt man das, dass man da die Mischung findet?
Hey, das ist ein mega spannendes Thema, auch sehr ein aktuelles Thema in der Szene. Also es ist eigentlich so, dass die Disziplin hat sehr lang, hat man so ein bisschen, ja, wie das halt so ist mit Randsportarten, oder? Das ist total so ihre Entwicklung, und man hat sehr lang behauptet, dass das eigentlich ja, so ein bisschen eine Challenge ist, einfach möglichst wenig zu schlafen. Und da hat es auch sehr viele Athleten und Athletinnen gegeben, die das wirklich recht drauf haben. Also die können Velo fahren wie die grössten Zombies und brauchen absolut keinen Schlaf. Oder praktisch kein Schlaf. Also ich habe irgendwie 10 Tage mit 90 Minuten und einem Powernap pro Tag durch. Und das sind aber meistens noch Leute gewesen, die viel mehr so ein bisschen aus dieser Abenteurer-Ecke gekommen sind und weniger wirklich also den Leistungssport-Aspekt von dieser Disziplin abgefeiert haben. Das heisst, die sind wirklich kaum Standzeit gehabt, sind aber auch sehr, sehr langsam gefahren aufgrund dessen. Und jetzt gibt es so ein bisschen jüngere Leute und ich denke tatsächlich, da bin ich sicher, ja, darf ich mich, glaube ich, schon als die treibende Kraft hinter dem Ganzen bezeichnen, wo einfach gesagt haben, hey, erstens, das ist saugefährlich, zweitens, das ist auch nicht lustig, weil du einfach konstant gegen deinen Schlafmangel ankämpfst und drittens, und da ist mein Coach sicher sehr, sehr relevant dafür, drittens, das kann auch nicht schnell sein, unter dem Strich. Entsprechend bin ich jetzt inzwischen ein Athlet, der unglaublich viel schläft. Also, unglaublich viel ist immer noch nicht unglaublich viel, aber es sind so 4,5 Stunden in der Nacht, sind es ein guter Mal. Das reduziert dann manchmal auf 3 ab und dann in so ganz, wie sagen wir, die Situation ganz nahe vom Ziel sind es vielleicht auch mal 90 Minuten pro Nacht, aber dann bist du wirklich schon beim Ziel. Aber entsprechend, genau, ich schlafe wirklich viel und genug und fahre einfach viel höhere Pace als andere, sprich hole das problemlos eigentlich wieder auf, was ich verliere. Aufgrund dessen, dass ich ganz klar sage, hey, ich bin Leistungssportler und ich interessiere mich für absolute Werte, genauso wie irgendwie für den Pseudo-Skill ohne Schlaf können Velo fahren.
Ich stelle mir jetzt vor, mit dem machst du dir wahrscheinlich nicht nur Freunde in dieser Szene, weil sie wahrscheinlich eben genau wie du die sagst, die was so das romantisierende Abenteurer-Dings drin haben und du bist jetzt der, der findet, hey nein, ich wollte ja wahrscheinlich ich gehe jetzt mal davon aus, dem Gedanken, ich will gewinnen, also muss ich mir überlegen, wie bin ich am schnellsten und am schnellsten bin ich, wenn es möglichst professionell und irgendwie wissenschaftlich basiert angehst. So, gibt es den Konflikt, da stelle ich mir das nur so vor, dass das vielleicht irgendwie so, wie so zwei Welten sind, die dort aufeinander prallen?
Nein, er stellt die perfekte Frage. Das ist logischerweise genau das Thema. Ich bin natürlich schon nicht der Einzige, wo jetzt sagt, hey, das ist Leistungssport und ich will das pushen und ich will Profi sein. Dem. Man muss auch sehen, dass auch so ein bisschen in der Generation vor mir hat es schon die Problematik gegeben. Also es hat schon damals auch Leute gegeben, wo sehr ambitioniert das gefahren sind. Die haben vielleicht noch gewisse andere Schlüsse gezogen. Aber es hat durchaus auch dort schon Profis gegeben. Also ich sage, es gibt professionelle Ultracycling-Fahrer wahrscheinlich seit 10 Jahren, würde ich jetzt behaupten. Aber ich bin sicher ein von den Ersten, der das so sehr, sehr deutlich sagt, wo das auch eben ganz klar im Leistungssportumfeld eigentlich macht und verortet. Und ja, das führt natürlich genau so ein bisschen zu bösem Blut, aber sehr, sehr ja, reduziert, glaube ich. Also alle, die vorher jetzt vor mir oder auch noch mit mir eigentlich schon so ein bisschen Protagonisten gewesen sind, die sind alle eigentlich happy mit dieser Entwicklung. Die finden, das ist genau das Richtige. So kann man, kommt ein bisschen Geld in die Sportart, wenn Leute das pushen. Und so kann man, ja, also ist ja geil, so Veloprofis im Ultracycling, was willst du mehr? Also das checken die ja auch. Wer es oft nicht checkt, und nein, oft ist eigentlich schon das falsche Wort, aber wo jetzt tendenziell vielleicht einmal so kleine negative Reaktionen kommen, ist eher so aus dem, wie sagen wir, so ein bisschen Mid-Pack. Also die Leute, die halt vielleicht gerne mal auch noch 10, 15 Plätze weiter vorne wären, vielleicht dort auch mal noch so ein bisschen Aufmerksamkeit gerne bekämen, was ich total legitim finde und verstehe. Aber trotzdem halt eigentlich noch ganz normal einfach Hobbysport machen, die nerven sich vielleicht ein bisschen, dass ja, der Zug vorne abfährt. Und das hört man etwa die. Was aber lustig ist, ist oft dann gar nicht so persönlich, sondern es ist viel mehr so, ja, du kommst an jedem Rennen ein neues 15'000 Franken Bike über, logisch günstig. So. Also ist dann oft so ein bisschen auf Material bezogen, aber man merkt dann, von wo es kommt.
Voll. Ja. Ich muss mal schnell zum Schlafen, was ich mir überlegt habe, wo schlafst du überhaupt? Also, weil, weißt du, das ist ja, wenn du die Strecke so ein bisschen planst und weißt, okay, dort müsste ich ungefähr eine Pause machen und das ist jetzt einfach in einem Bereich, wo einfach nichts ist. Also, weißt du, da wird ja wahrscheinlich nicht immer ein Hotel haben, wenn du findest, cool, dort wäre es noch. Und ich denke einfach, wenn du mal nur 90 Minuten schlafst, ist das Hotel eine dumme Idee und wenn du morgen um 3 Uhr ankommst, wird es auch nicht funktionieren. Also, wo schlafst du?
Also, Genau, das ist auch ein, glaube ein Teil von dieser Entwicklung, dass man aber mehr schläft, dass man auch auf die Schlafqualität achtet. Also früher hat man genau irgendwie gefunden, hey, 90 Minuten Schlafsack raus, vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein Mettel aufblasen, meistens aber nicht mal das dabei gehabt. Ja. Sprich, Schlafsack raus, an den Strassenrand legen und 90 Minuten pennen und dann weiterfahren. Das ist natürlich für die Erholung nicht ganz so optimal wie ein Hotelbett. Jetzt meine Taktik ist eigentlich schon so, dass ich, wenn immer möglich, drinnen schlafe, ein Hotel finde. Und es kehrt dann auch, also ich lande nicht einfach plötzlich irgendwo und merke, oh, da hat es ja gar kein Hotel oder oh, da hat es ja gar nichts, wo ich irgendwie noch kann irgendwie an der Tankstelle irgendetwas zu essen holen, bevor ich ins Bett gehe und etwas essen. Sondern ich plane effektiv so, dass ich auch schaue, wo ist so ein bisschen besiedelt und wo könnte ich denn circa sein um die spezifische Zeit und schiebe dann auch die Schlafpause je nachdem mal, kann ich ein bisschen später in die Nacht rein, ein bisschen früher in oben rein. Was tatsächlich meistens gar nicht so ein Problem ist, ist so um 3 Uhr am Morgen ankommen. Das kann man eigentlich relativ gut handeln. Also Leute ist halt da und sagst, leg den Schlüssel oder schreibst ein WhatsApp, sorry, ein E-Mail oder so. Das funktioniert tatsächlich auch für mich immer wieder überraschend gut. So völlig unmenschliche Zeiten ankommen.
Du hast früher im Gespräch gesagt, es ist ein bisschen deine Spezialität geworden, schauen, was nimmst du alles mit, eben das Optimieren. Das heisst, du hast einfach mehrere Tage die gleiche Unterhosen, oder? Was heisst, wenn ich mitnehme? Also, eben, wenn du ins Hotel gehst und das Essen kaufst, hast du jetzt gerade gesagt, was hast du denn da noch dabei, neben deinem Velo und wahrscheinlich sicher etwas zu trinken und die Schäls oder was du sonst noch brauchst?
Voll. Also Unterhosen sind eine schlechte Idee beim Velofahren, aber es geht ja nicht um das. Also man hat durchaus einige Tage sehr, sehr ähnliche Kleider an. Was ich jetzt mache, ich habe trotzdem immer 2 Paar Hosen dabei, dass ich die so ein bisschen flippen kann, dass ich die gut waschen und trocknen kann. Ein Vorteil von diesen Hotels ist aber auch, du kannst halt problemlos deine Sachen auch so ein bisschen unter der Dusche schnell waschen und hast dann frische Sachen am Morgen. Sie sind dann eben ein bisschen feucht, die Hosen sollten das nicht sein, darum 2 Hosen. Sonst riebst du einfach dein Fündchen auf, genau. Und ja, insofern hast du eigentlich jeweils spezifisch einfach Kleider, meistens schon unter die Grenze bezüglich Wärme. Also du kannst natürlich nicht irgendwie jetzt für minus 10 Grad wirklich genug warme Sachen dabei haben und das kann es durchaus mal werden an bestimmten Rennen. Dann hast du ja, so ein bisschen Flickzeug natürlich dabei, auch dort, ja, dort gehst du jetzt nicht grosse Risiken ein, das ist aber auch gar nicht so viel Sachen, also so ein bisschen Schlauch und Pumpe und Werkzeug, wie man es eigentlich kennt. Relativ viel so ein bisschen technische Sachen, also eben ein Garmin, irgendwie, ich habe meistens noch eine Ersatzsportuhr dabei, einfach damit, wenn das Garmin ablegen würde, dass ich mit der navigieren könnte, dann Lichtsachen und das Zeug musst du dann alles immer laden können, sprich ein grosser Teil ist wirklich einfach irgendwie Powerbank, Stecker, Kabel und so Sachen. Food ist tatsächlich am Anfang, nimmst du genau ein bisschen Schäls und vielleicht auch mal irgendwelche Pulver, also Kohlenhydratpulver und so mit. Ist aber so, dass jetzt in meinem Fall, ich tue echt, ja, wie das im Moment so eine Entwicklung ist im Radsport, dass ich tue recht hohe Anzahl Gramm Kohlenhydrat supplementieren am Anfang von der Rennen. Sprich, ich kann dann wirklich auch sehr aggressiv starten und habe dann aber bald mal auch keine Sportnahrung mehr. Also verlasse mich dann wirklich voll auf was ich so ein bisschen auf der Strasse oder auf dem Trail eigentlich bekomme. Und ja, entsprechend hast du auch immer so ein eine Tasche an dem Velo, die dann noch leer ist, wo einfach genau kannst Food reinknallen.
Ist das nicht auch ein Stück weit das Risiko? Eben, gerade in Ernährung, wenn du weißt nicht, was du bekommst, oder? Du weißt auch nicht, bekommst du dann eben genug, was du brauchst? Du weißt nicht, ist das gut? Ist das verträglich? Oder musst du dann irgendwie im Notfall irgendwo einen Burger King, einen Hamburger abdrücken, der vielleicht dann auch nicht gerade ideal ist?
Das ist tatsächlich. Also ich sage, das könnte jetzt noch so die nächste grosse Entwicklung vielleicht sein, was gibt. Stand jetzt ist es so, man muss sich sehr fest auf Tankstellenfood verlassen. Es gibt einfach nichts anderes, sehr oft an diesen Rennen. Dort ist auch noch so ein bisschen die Frage, was ist effizient, was würde sich vielleicht lohnen. ein bisschen mehr Zeit investieren zum Essen. Aber nein, ich esse schon sehr viel Mist an diesen Rönen. Das ist sicher so. Irgendeines funktioniert auch einfach nur noch auf schnellen Zucker. Und entsprechend, ja, also das ist nicht in dem Sinn gesunde Sportlernahrung in dieser Zeit von diesen Rennen. Da isst du wirklich, was du kannst. Du isst auch so viel, wie du kannst. Also auf dem Velo einfach die ganze Zeit einfach reinstopfen. Also das hat gar nichts mehr mit irgendwie Genuss oder so zu tun, sondern das ist rein funktional. Aber ja, ich sehe dort durchaus noch das Potenzial. Es ist mir noch nicht ganz klar, wie, weil genau, du hast einfach die Tankstelle und auf die kannst du dich irgendwie verlassen und auf vieles anderes nicht so wirklich. Ich glaube, das ist durchaus ja, noch nicht so ganz abschließend beantwortet für mich, wenn ich jetzt mit dem wirklich will umgehen langfristig. Aber ich glaube, es ist irgendwie eine spannende Frage momentan. Vielleicht als Beispiel, früher habe ich wirklich so konsequent irgendwie, es ist halt so Schoki-Bars, also irgendwie Snickers und Zeug und Sachen. Das ist so der Ultracycling-Food, das ist auch recht ergiebig. Und dort habe ich zum Beispiel immer mehr so Richtung Weissbrot oder so geswitcht, weil das bekommst du auch überall, das ist auch sehr, sehr effizient eigentlich. Und hast weniger so den Zuckerspike, wo dann auch die Schoki-Riegel und so gehen. Also das ist so vielleicht einmal eine erste Entwicklung, wo man so ein bisschen etwas daraus herauslesen kann.
Jetzt, wenn ich dir richtig nachgeschaut habe, hast du dann 2024, also letztes Jahr, das Transcontinental dann auch gewonnen, nicht nur teilgenommen. Sagst du, was ist dort so ein bisschen, wie ist das, bist du dort mit dem Ziel gegangen in dem Jahr, das ist glaube ich das dritte Mal, wo du teilgenommen hast, jetzt wollte ich es auch wirklich gewinnen und das ist das Ziel gewesen, oder wie ist das, so jetzt haben wir vielleicht mal auf die, wie du es ja gesagt hast, es ist dir auch wichtig, das als Leistungssport zu sehen und das Resultat orientiert, vielleicht irgendwie drin zu bringen, wie ist das gewesen dort?
Das ist tatsächlich ganz klar eigentlich das einzige Ziel gewesen damals, also ich glaube, wenn ich das nicht gewonnen hätte, dann ja, ich weiß auch nicht. Das wäre, glaube ich, recht mühsam gewesen für mich. Hätte ich mir ein paar mühsame Gedanken müssen machen. Aber nein, das war das dritte Mal gewesen. Ich habe das zweite Mal schon gesagt, ich würde gerne gewinnen. Bin dann auch gegen einen gefahren, Christoph Strasser heisst der. Das ist so, der kommt zwar so aus der Supported-Welt. Das ist so die Figur, die auch, eben, der ist seit 15 Jahren eigentlich Profi, macht das wirklich sehr ernsthaft und ja. Den kennt man jetzt noch am ehesten. Sprich, wirklich so eine grosse Figur. Und der ist eigentlich noch nie wirklich an einem Saison-Highlight geschlagen worden. Das ist dann 2025 ist der auch wieder am Start. 2024 ist der auch wieder am Start gewesen. Und für mich war ganz klar gewesen, hey, ich wollte das Rennen einfach gewinnen. Das hat mehrere Gründe gehabt. Einerseits, ja, gewinnen ist halt irgendwie noch nice, wenn man Sportler ist. Und dann aber auch habe ich eigentlich gewusst, okay, jetzt bin ich mit meinem Studium fertig. Wenn ich das Rennen gönne, dann wird es wahrscheinlich recht easy, nachher das professionell zu betreiben. Einfach weil du das Label hast, weil du einen entsprechenden Preis hast, den du kannst verlangen. Und insofern ist es einfach auch noch smart gewesen, also aus einer marketingtechnischen Sicht. Und das habe ich mir also habe ich schon irgendwo gewusst, dass es wahrscheinlich wichtig sein wird. Und dann ist es aber eigentlich schon zu dem Zeitpunkt so gewesen, dass ich eigentlich an jedes Rennen, wo ich mich anmelde, wo ich sage, das ist jetzt ein Ultra-Rennen, ist ganz klar mein Ziel zu gewinnen. Also ich habe eindeutig Lust, der Beste zu sein. Ich wollte eigentlich in dieser Szene alle wichtigen Rennen, egal auf welchem Untergrund und eigentlich auch so ein bisschen egal, welche Distanz man gewonnen hat. Und das Transcontinental steht in meinen Augen ganz klar eigentlich eins von den drei ganz grossen, ganz wichtigen Rennen. Ja.
Du hast gesagt, Profi sein, du hast vorhin gesagt, ein Velo, 15'000 Franken, also Top-Material. Du hast gesagt, es kommt Geld rein. Ich habe gesehen, Red Bull hat dich prominent porträtiert. Das gehe ich mal davon aus. Red Bull ist da irgendwie drin. Wo Red Bull ist, kommt auch oft Geld. Wie muss man sich vorstellen, Profi sein? Also kommst du knapp über die Runde oder kommt da mittlerweile doch ordentlich Geld dann auch rein?
Also ich werde nicht reich mit dem, aber ich habe Architektur studiert und ja, wie man weiß, als Architekt verdient am Anfang jetzt nicht mega viel Geld. Also ich verdiene deutlich besser, als wenn ich jetzt arbeiten als Architekt. Ich arbeite noch ein bisschen bei meinem Coach, bei Manuel. Genau das mache ich einfach, weil ich das cool finde, weil ich das irgendwie geniessen auch noch ein bisschen Struktur gleich habe. Das sind irgendwie ein Tag, 20% so. Entsprechend ja, habe ich gleich noch so ein bisschen normaleren Job. Jetzt rein finanziell bräuchte ich den eigentlich inzwischen nicht mehr unbedingt. Ich glaube, ich habe wirklich das Glück, dass ich eine Sportart betreibe, wo man sehr gut so ein bisschen Geschichten erzählen kann auch, oder wo ich eigentlich für vieles irgendwie attraktiv bin. Also ich kann auch Vorträge halten irgendwo und für das halt ja ein Honorar verlangen, wo halt so Extremsportler oder ja, ich finde den Begriff so schlimm, aber wo halt so Leute einfach verlangen können und entsprechend bin ich finanziell total safe und happy und glaub sehr, sehr für einen Leistungssportler in einer Randsportart sehr, sehr gut bettet eigentlich.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, du hast also deine paar Rennen, die du im Kopf hast, wo du sagst, die willst du wie alle mal gewonnen haben. Jetzt habe ich gesehen, ich glaube, so das Letzte, was war, ist das Rennen in Amerika gewesen. Ich habe probiert herauszufinden, was genau das war. Ich bin mal mindestens so weit gekommen, dass es war, Start in Kanada und Ziel quasi irgendwo in Mexiko oder an der Grenze zu Mexiko, also quasi einmal oben runter. Ist das auch eines von diesen Rennen gewesen? Weil, also ich habe gesehen, du hast das gewonnen, glaube auch mit einem riesen Vorsprung auf den bestehenden Streckenrekord. Vielleicht kannst du dort uns einfach noch schnell ein bisschen sagen, was dort alles abgegangen ist, weil das wie so das Letzte war, wo bei dir auf dem Programm gestanden ist.
Voll, ja. Also das war ganz klar auch eines von diesen Rennen gewesen. Was ich an dem Rennen, also noch spannend, dass du nicht so viel dazu findest, das ist nämlich tatsächlich auch für mich noch interessant gewesen. Die Szenen, die sind irgendwie auf eine komische Art total zweiteilt. Also Europa, wo so der Fokus hat aufs Transcontinental, wo im Übrigen jetzt gerade wieder läuft, und Amerika, wo viel mehr so ein Fokus hat auf beispielsweise Tour Divide und allgemein so ein Offroad, Mountainbike, Gravelrennen. Tour Divide ist eigentlich unter denen amerikanische Rennen mit Abstand die wichtigste Challenge oder das wichtigste Rennen. Der Unterschied dort ist, das ist eigentlich eine fixe Route. Also man fährt eigentlich einfach immer jedes Jahr die gleiche Route. Darum gibt es auch überhaupt einen Streckenrekord, den du vorher erwähnt hast. Und ja, das zu gewinnen, ist eigentlich da so ein bisschen mein Highlight gewesen oder mein grösstes Ziel. Streckenrekord ist in dem Sinn auch ein Ziel gewesen, recht bald einmal, wo ich gemerkt habe, alles läuft. Und wo ich gemerkt habe, es läuft sehr gut, ist dann schon ein Ziel gewesen, einfach irgendwie zu zeigen, hey, das kann man auch ja, nochmal deutlich, deutlich schneller machen und dass eben die ganze Disziplin einfach noch nicht irgendwie am Ende ist, sondern wirklich noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Aber ich glaube, das ist jetzt schon durchaus eine Leistung gewesen, wo auch ich sehr, sehr ernst nehme, glaube ich.
Also du doch die schnell für die, die zulassen, schnell einordnen. Also was ist die Strecke gewesen, wie schnell bist du gewesen und wie viel besser bist du gewesen als der vorherige Streckenrekord?
Also eigentlich, das ist 4.500 Kilometer, 55.000 Höhenmeter, sprich ein bisschen mehr als das Transcontinental, wo wir jetzt viel darüber geredet haben. Aber es ist Mountainbike, also sehr viel, natürlich logischerweise sehr viel einfach Gravelstraßen, aber durchaus auch Abschnitte, die man dann tragen muss, die technisch sehr anspruchsvoll sind, irgendwie mal über irgendwelche Pässe drüber latschen während Stunden. Das gibt es dort. Und das bin ich gefahren wie viel ist das gewesen? 11 Tage, 19 Stunden und irgendwie ein paar Minuten. Sprich, das sind etwa 370 Kilometer am Tag. Und eigentlich der Rekord bis jetzt war so, dass es 13 Tage und 2 Stunden war. Also deutlich mehr. Es hat noch so eine Zeit gegeben, die auch so ein bisschen zwischen war, 12 Tage und 12 Stunden, auf einer ein bisschen einfacher, also ein bisschen abgekürzten Route. Das war vom Lachlan Morton, das ist ein Strassenprofi, also der fährt wirklich High-Level-Strassenrennen, wo aber irgendwie ein Interesse hat an also Ultrasachen. Sprich, ich glaube, es ist wirklich, ja, es ist schon ziemlich gut gelaufen. Also es war ziemlich Next Level gewesen. Und das gefällt mir auch, weil ich ja, glaube, jetzt dort wirklich das erste Mal merke, hey, mit sehr spezifischen Skills kann man wirklich einfach besser sein als ganz viele andere. Und das habe ich geil gefunden.
Also das sind ja dann, wenn ich so mit meiner sehr bescheidenen Kopfrechnungsfähigkeit kurz richtig rechne, bist du irgendwie 1,5 Tage schneller gewesen als das, was vorher war. Wie schafft man das? Weil das ist ja wie so, ich meine, die vorher haben ja nicht einfach nicht trainiert oder haben sich nicht vorbereitet, weil ich finde, so 1,5 Tage klingt wie irgendwie eine halbe Ewigkeit irgendwie auf, auch wenn das Rennen mehrere Tage geht, aber du bist irgendwie wieder, das ist ja dann crazy viel. Stell dir denken, jetzt andere aus Ziel kommen, die dann noch viel länger brauchen, oder du dann irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht halb so lang, aber irgendwie, weiß auch nicht, 3-4 Tage Vorsprung hast auf die. Also, das sind ja dann Welten. Wie geht das?
Ja, also das ist schon, das sind wirklich jetzt auch im Ultracycling, ist das schon, jetzt nicht Welten, aber vielleicht eine Welt. So. Also, es ist schon sehr, sehr fest ein neues Level gewesen. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, ich habe auch sehr viel Wetterglück gehabt. Also, an dem Rennen hast du oft auch einfach irgendwelche Schneestürme und musst musst sogar die auswarten quasi. Sprich, verlierst irgendwie dann halt mal einen halben Tag oder so. Ich hatte eigentlich im ganzen Rennen kaum Regen gehabt. Schnee hatte ich auch keinen gehabt. Das hat dann die hinter mir ein bisschen verwischt. Sprich, die haben dann wegen dem vielleicht noch ein bisschen Zeit verloren. Und ich glaube, was durchaus vielleicht fast dann gleich der grösste Unterschied gemacht hat, ist, ich bin glaube an das Rennen und habe quasi von Anfang an Tag 1 gesagt, jetzt fahren wir einfach Vollgas. Also Vollgas ist natürlich nicht Vollgas wie an einem Strassenrennen, aber jetzt ist wirklich ab Tag 1 ist einfach 2 Wochen lang Rennen fahren, tut 2 Wochen lang weh, das ist auch irgendwie eine mentale Herausforderung, wo man dann am Start irgendwie muss ja, ein bisschen Umgang damit finden, was ich jetzt gerade im Moment auch nicht einfach wieder könnte oder so, sondern es hat durchaus gewisse Zeit gebraucht, bis ich dann ready war, um zu sagen, jetzt tue ich mir 2 Wochen lang richtig weh. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Also als ich wirklich gesagt habe, ich mache nicht nur einen Unterschied eben mit so ein bisschen Stoppen und Schlafen und so, sondern ich mache auch einen Unterschied, dass ich einfach auch schneller fahre. Also dass ich einfach nochmal deutlich mehr an die körperlichen Grenzen gehe. Und dann hat das am Anfang sehr gut funktioniert. Und dann würde ich sagen, ist es echt spannend geworden, zu dem Zeitpunkt, wo dann viele in früheren Jahren haben angefangen, Schlaf zu reduzieren, habe ich eigentlich Schlaf fast nochmal aufgefahren. Was dazu geführt hat, dass ich Pace eigentlich bis zum Schluss wirklich halten konnte. Einfach nochmal ein bisschen mehr Standzeit gehabt. Aber unter dem Strich hat sich das einfach total gelohnt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was den Unterschied macht.
Alles klar. Hey, und jetzt habe ich gesehen, Erholung ist bei dir wahrscheinlich nicht so ein grosses Thema, weil du hast schon irgendwie das nächste Rennen, wo irgendwo ansteht, ich glaube im August, wo ich das gelesen habe, was es dick, und dann habe ich gedacht, jetzt wird es noch gestürter, weil ich sehe, es ist irgendwie alles mega hoch. Oder Höhenmeter technisch, sagst du, was ist dort so ein bisschen der Challenge an dem Rennen, oder was geht es dort genau?
Also Erholung ist natürlich schon ein Thema, also eben auch dort wieder irgendwie Sport spielen oder heimkommen und möglichst die richtigen Schritte einleiten, um möglichst schnell dich von so einer Challenge erholen. Was natürlich auch einfacher ist, wenn man genug geschlafen hat, tatsächlich. Also man erholt sich viel, viel, viel schneller. Das ist auch nochmal ein Aspekt, oder? Gerade wenn man sagt, ich mache das professionell, dann sollte man vielleicht, oder gibt es auch eher so eine Erwartung, dass man ein regelmäßiger Rennen fährt und entsprechend auch schneller halt aufgrund dessen sollte regenerieren. Aber es ist schon so, jetzt, das ist 7 Wochen nach dem Ende von der Tour Divide, fahre ich Silk Road Mountain Race. Das ist das Minimum an Zeit, die ich glaube, wirklich brauche, aber das sollte auch funktionieren. Silk Road Mountain Race ist, wie es der Name schon sagt, ist ein Mountainbike-Rennen auf der Seidenstrasse. Jetzt nicht die ganze, aber so in Teilen und auch nicht nur ausschließlich Seidenstrasse. Ist nur in Kirgisistan. Führt einfach ja, mehr oder weniger durch sehr grosse Teile von Kirgisistan. Auch wieder eine fixe Route, etwa 2000 Kilometer. Und genau was dort sehr, sehr speziell ist, die Durchschnittshöhe vom Rennen ist irgendwie 2400 Meter. Und du gehst etwa die wirklich deutlich über 4000 Meter rauf. Das ist vom Akklimatisieren her natürlich durchaus eine Challenge. Und ja, das ist so das nächste grosse Ding, wo ich gern gut sein möchte. Ist dann auch tatsächlich, ich glaube, von drei Rennen geredet, wo mir irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Das wäre schon das dritte, wo mir jetzt gerade im Moment noch fehlt. Und dann muss ich mir dann weiter überlegen, was als nächstes kommt.
Wie bereitet man sich auf die Höhenthematik vor? Also gehst du einfach früh hin oder machst du jetzt spezifisches Training irgendwie möglichst hoch irgendwo in der Schweiz, was möglich ist? Oder was macht man da?
Also in der Schweiz hast du problemlos Möglichkeiten, zum dich vorbereiten auf das Rennen. Du kannst zum Beispiel auf den Flüela. Das war eigentlich einmal der Plan bei mir, dass ich jetzt ab dem 2. August zwei Wochen dort oben wäre und nachher ziemlich straight dort hinfliege. Dort habe ich aber zum Beispiel, also, und das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo so ein bisschen, ja, wo ich jetzt nicht unbedingt nur Leistungssportler bin, sondern auch noch irgendwie Mensch. Dort habe ich mich jetzt dagegen entschieden, nachdem Tour Divide eigentlich wirklich gut gelaufen ist und ich gemerkt habe, hey, das hat doch sehr viel mentale Ressourcen gebraucht und ich möchte lieber noch gerne eine Woche mehr daheim bleiben. Entsprechend gehe ich jetzt wirklich eine Woche früher irgendwann, das heisst, glaube ich, am 9. August, 8. August. Und bin dann einfach dort 7 Tage in der Höhe, was nicht ganz ausreichend ist für eine saubere Akklimatisation, aber ja, irgendwie im Rahmen und im Rahmen von einem Kompromiss, wo ich ganz bewusst eigentlich eingegangen.
Sehr gut. Hey, an der Stelle würde ich sagen, danke dir vielmals für deinen Einblick. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für das Rennen jetzt in Kirgisistan, wo auch wieder sehr, sehr interessant tönt. Da könnten wir wahrscheinlich wieder nachher locker eine ganze Podcast-Folge füllen, nur mit dem, was du dort alles erlebst. Ja, mega spannender Einblick gewesen. Alles, alles Gute. Und wir werden es verfolgen, was du in Kirgisistan machst.
Sehr gerne. Danke fürs Interesse. Cool.
Ja, nach dem sehr spannenden Gespräch, wo wir, glaube ich, noch viel länger hätten können plaudern und da den Rahmen erst recht sprengen, kommen wir doch noch zu den News. Obwohl, ja, mitten im Sommer und Sommerferien ist doch ein bisschen etwas los gewesen, Fabio, gell? Du hast dich ja, da voll. Mal ein bisschen schnell gemacht. Und zwar auch internationale Wettkämpfe.
Genau, ist jetzt gerade im Nachwuchsbereich sind die europäischen Olympischen Jugendspiele. Ich finde den Namen grausam, seit ich den aber man muss darf darüber berichten, wenn wir immer wieder Aargauer haben, die gut sind, tue ich mich immer sehr schwer, mir also nur können zu merken, wie der Wettkampf heisst. Das sind eben die Europäischen Olympischen Jugendspiele. Und dort hat es eine Delegation, glaube ich, von insgesamt 90 Schweizerinnen und Schweizer gehabt. Aus dem Aargau sind 13 Nachwuchstalente mit dabei gewesen. Und das Coole ist, die sind nicht nur einfach dabei gewesen, die haben sehr erfolgreich an diesen Wettkampf teilgenommen und haben 6 Medaillen mit heimgebracht. Und der erfolgreichste von dem Team ist ein Kunstturner gewesen. Da müssen wir im Aargau sehr erfolgreich sind im Kunstturnen. Wir haben jetzt wieder den nächsten Namen, der so quasi wie so vielleicht die nächste Generation von erfolgreichen Aargauer Kunstturnern noch lanciert. Das ist der Ben Schumacher. Er ist 17, kommt aus Megewil und er hat Gold gewonnen am Pferdpauschen und Silber am Barren. Und er war damit der erfolgreichste Aargauer gewesen an diesen europäischen Olympischen Jugendspielen. Die weiteren Medaillen, dass wir die auch noch erwähnen, sind Norina Hug. Sie hat Silber geholt im Siebenkampf, also Leichtathletik. Dann haben wir die Ainara Lara Butri, die im Mixed Badminton eine Medaille geholt hat, und zwar auch die Silberige. Und im Handball hat es auch noch Silber gegeben für die Schweiz. Und in dem Schweizer Handballteam bei den Frauen sind 2 Aargauerinnen dabei gewesen. Das ist Jessica Acklin und Taylor Nomi Wildhaber. Die beiden sind dort mit dabei gewesen und haben Silber geholt. Und die letzte Medaille aus Aargauer Sicht war eine Bronzemedaille gewesen, und zwar im Zehnkampf von David Brücker. Dann an der Stelle herzliche Gratulation an alle, die eine Medaille geholt haben, alle, die dabei waren. Ich glaube, es ist eine sehr anständige Anzahl, 13 von 90 aus dem Aargau.
Absolut, würde ich auch sagen. Und weil du ja schon gesagt hast, Turnen und Turnen immer gut, sind wir auch an einem anderen Ort wieder im Turnen gut gewesen. Und zwar an den World University Games. Die haben auch stattgefunden, in Deutschland. Und auch dort ist turnet worden und auch dort ist ein Aargauer erfolgreich gewesen beim Turnen. Und zwar der Luca Murabito. Und zwar hat er sowohl mit dem Team eine Medaille geholt. Dort sind sie Dritte geworden in dem Teamwettkampf. Und dann auch noch im Einzel eine Silbermedaille geholt. Und zwar, wenn ich es richtig rausgeschaut habe, im Sprungfinale. Und ja, auch da natürlich schöne Leistung. Und einmal mehr, Aargau und Turnen, das passt.
Definitiv. Hey, und was auch passt, ist Aargau und Wasserspringen. Weil wir ja bekanntlicherweise sehr bekannt sind für unsere wunderbaren Sprunganlagen, die wir natürlich nicht haben, aber wir haben dafür eine hervorragende Wasserspringerin mit Michelle Heimberg. Und sie ist richtig gut in Form, hat sowieso schon ein gutes Jahr gehabt und ist jetzt an den Weltmeisterschaften auch sehr, sehr gut gestartet im Wettkampf. Sie hat vom 1-Meter-Brett den 5. Platz geholt. Ich würde jetzt auch behaupten, ohne sie es nachgeschaut, das ist ihre beste Klassierung an Weltmeisterschaften bis jetzt. Und was jetzt noch kommt, ist der 3-Meter-Wettkampf. Das ist dann der von der olympischen Disziplin. Mal schauen, wie gut sie dort dann wird abschneiden. Der Wettkampf findet am Freitag statt. 1. August, Nationalfeiertag. Da müsste ja ein gutes Omen sein.
Ich würde das auch sagen. Und ich glaube, für sie hat es sich gezeigt, dass es sich gelohnt hat, dann wieder den nächsten Anlauf zu nehmen. Und so wie ich mitbekommen habe, aus der Ferne auch recht happy, wie das gelaufen ist. Und da drücken wir natürlich den Daumen dann für den 3-Meter-Wettkampf, der jetzt neben gerade noch stattfindet. Ja, und bereits hinter uns ist die Europameisterschaft Fußballfrauen in der Schweiz. Grosse Sause gewesen. Hast du auch ein bisschen etwas mitbekommen?
Voll, nicht ganz so viel, wie ich mir eigentlich mal vorgenommen habe, dass ich das machen werde. Ich habe natürlich die Schweiz verfolgt, aber sonst ehrlich gesagt nicht sehr, sehr viel. Was ich natürlich geschaut habe, ein bisschen mitverfolgt, das ist eine Berichterstattung bei euch. Ihr seid ja dort sehr aktiv gewesen. In der Aargau-Zeitung hat man ja sehr, sehr viel gefunden. Rund um die Frauen-EM, also für alle die, die noch ein bisschen nochmal nachschauen, nochmal ein eintauchen, schnell bei der AZ vorbeischauen, lohnt sich definitiv.
Ja, merci für die Werbung. Ja, rechte Euphorie gewesen, was sie da ausgelöst haben, zu Recht. Hat Spass gemacht zum Zuschauen und mittendrin zwei Aargauerinnen mit der Julia Stierli und der Alia Pilgrim. Ja, sind bis ins Viertelfinale gekommen, haben dort dann Spanien doch gefordert, kann man sagen. Eine gute Leistung. Ein riesen Volksfest hat es gegeben. Ja, da kann man eigentlich nur gratulieren und hoffen, dass der Flow ein bisschen in die Meisterschaft dann auch geht. Da geht es irgendwann im August auch wieder weiter mit den Red Boots Aarau, wo ja auch immer ambitionierter werden. Und ja, ich hoffe, sie können doch etwas mitnehmen und die Leute auch dort ein bisschen schauen, weil auch die haben das natürlich verdient. So viele Zuschauer, wie sie jetzt da den EM haben, auch wenn man im Schachen wahrscheinlich nicht gerade mehrere 10'000 reinbringt, aber ja,
könnte ich schwierig. Aber ein bisschen mehr als bis jetzt kann, würde definitiv passen. Und dann hoffen wir doch, dass das klappt mit dem EM-Schwung. Das wäre es für die heutige Ausgabe oder für die aktuellste Ausgabe von unserem Podcast. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Vorschläge habt, wer noch spannende Gäste wären, was wir in den News noch könnten berichten, was auch immer, oder wenn ihr einfach mal sagen wie wahnsinnig gut, dass ihr unseren Podcast findet oder eben auch nicht, dann schickt uns doch ein Feedback am einfachsten per Mail redaktion@argausport.ch oder gebt uns noch eine Bewertung, das würde uns auch freuen. Könnt ihr ja auf allen diesen Plattformen, egal wo ihr uns hört, mittlerweile kann man Bewertungen geben. Würden wir uns freuen. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.
Aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.